fange mal ganz anders an. Erstmal zeige ich euch mal die beiden. Kennt ihr die? Ja? Also ich bin kein Barbie-Fan, muss ich gestehen. Aber ich muss zugeben, ich habe den Barbie-Film gesehen. Und ich fand ihn richtig gut. Warum? Ich mache es mal wieder weg. Er erzählt einfach vom Leben und das in einer ehrlichen, tiefsinnigen, kritischen, ja wirklich kritischen, lebensbejahenden Art. In der Barbie-Welt ist jeder Tag der beste Tag. Für Ken ist es aber nur ein toller Tag, wenn Barbie ihn sieht. Denn die Stereotype Barbie, blond, blaue Augen und sehr schön, ist der Mittelpunkt dieser Welt. Jeder Tag ist gleich und fake. Aus der Dusche kommt kein Wasser, im Becher, woraus sie trinkt, ist kein Getränk. Toast, das sie nicht essen kann, fliegt in Herzform, gekonnt aus dem Toaster auf ihren Teller. Und sie springt vom Dach einfach in ihr Cabriolet und fährt ohne Motor und ohne zu lenken, winkend durch die Barbie-Welt. Lauter Barbies in verschiedenen Berufen. Barbie kann alles. Sie ist Ärztin, Anwältin, Präsidentin, Informatikerin, also alles. Sie hat alle Berufe, kann sie. Und jeden Abend ist Girls' Night mit Tanz und Musik im Barbie-Haus. Die Kens sind auch da, aber sie haben keine Bedeutung und auch keinen Einfluss. Aber eines Tages passiert es. Die Stereotype Barbie bekommt Todesgedanken, wird traurig, kompliziert und alles, was sonst so flutscht, misslingt. Und ihr Fuß, ich zeige euch mal, ihr Fuß in High-Heel-Form, der ist ohne Schuhe so, hier sind die Schuhe, also der Fuß in High-Heel-Form, der wird flach, das wird ein Plattfuß. Zum Entsetzen aller, alle sind furchtbar entsetzt und müssen direkt würgen, wenn sie den Plattfuß sehen. Ja. Also, und dann, wie ein Orakel, sucht Barbie die einzige hässliche Barbie auf, die anders ist und anders wohnt und ausgeschlossen ist. Die Lösung ist, Barbie muss die Sache in der realen, in der echten Welt klären und das Kind finden, das mit ihr spielt oder gespielt hat. Barbie will das nicht. Ich wollte immer nur, dass alles so bleibt, wie es ist, sagt sie. Sie will die Wahrheit nicht wissen. Sie will einfach nur, dass alles wie immer ist. Aber sie muss die Abenteuerreise in die echte Welt antreten. Und der blonde Ken, der ohne Barbie sich überflüssig fühlt, versteckt sich in ihrem Auto. Und so ist er auch dabei. Beide erleben jetzt auf sehr unterhaltsame Art das Leben in der echten Welt. Ken entdeckt die Männerwelt, das Patriarchat und ist begeistert, dass er ein Mann ist und auch Bedeutung hat. Er wundert sich etwas, dass es in der echten Welt mit dem Patriarchat nicht so richtig klappt, wie umgekehrt in der Barbie-Welt mit der Frauendominanz, bekommt aber von einem Mann die Antwort, dass die Männer es gut so machen. Sie verstecken nämlich das Patriarchat nur jetzt besser. Also Ken ist glücklich, aber Barbie dagegen erlebt Konfrontation und Sexismus und taucht ein in die Tiefe der komplizierten menschlichen Seele mit Mitleid, Traurigkeit, Angst, Einsamkeit. Hier ist alles verkehrt herum. Männer machen mich an und Mädchen hassen mich. Die Mädchen, die sie getroffen hatte, haben nämlich ihr gesagt, sie hätte den Feminismus um 50 Jahre zurückgeworfen und viele böse Sachen zu Barbie gesagt. Barbie weint viel und verändert sich. Sie fühlt sich nicht mehr perfekt. Sie ist nicht mehr perfekt und begegnet der Person, deren Wegen sie in der echten Welt ist. Ken ist zwischenzeitlich in die Barbie-Welt zurückgekehrt und hat sie zu einer Ken-Welt gemacht, in der die Kens von den Barbies bewundert und bedient werden. Barbie ist verzweifelt. Babyland war vorher perfekt. Ich war vorher perfekt. Wieso hast du mich in deine kaputte Welt gewünscht, mit den komplizierten menschlichen Gefühlen? Fragt sie die Frau aus der echten Welt. Sie macht eine Sinnkrise durch und will aufgeben. Letztendlich aber, begleitet von Spaß, Spannung und viel Wahrheit, nämlich die Wahrnehmung unserer Gesellschaft mit dem sich ständigen Vergleichen müssen, dem Funktionieren müssen, der Rolle von Mann und Frau, also alles Komfort da. Letztendlich schafft Barbie es aber, mit den Barbies und menschlicher Hilfe die Barbie-Welt wiederherzustellen. Allerdings jetzt mit mehr Wertschätzung gegenüber den Kens, die auch mal beginnen, einiges zu verstehen und herausfinden müssen, wer sie eigentlich sind. Barbie selbst trifft Ruth Handler, die Erfinderin der Barbie-Puppe, und stellt fest, dass sie nicht mehr zur Barbie-Welt sich zugehörig fühlt. Ich möchte zu den Menschen gehören, bittet sie ihre Schöpferin. Du brauchst meine Erlaubnis nicht, ist die Antwort. Ein Mensch zu sein ist also nicht etwas, worum ich bitten muss oder was ich wollen muss. Ich kann einfach entdecken, dass ich es bin, wundert sich Barbie. Und so tauschte Barbie die Pastellfarbe und das Plastik von Barbieland gegen die Pastellfarbe und das Plastik von der echten Welt. Ende. Ein überraschendes Ende des Films. Die echte Welt ist nicht besser, sie ist nicht die Lösung, sie ist nur eine andere Möglichkeit zu leben. Ob wir nun in einer Traumwelt leben, in die wir vor der Realität fliehen, in der wir uns ständig was vormachen, in tiefer Verblendung über uns selbst und unsere Beziehung, in der wir uns der Wahrheit nicht stellen wollen, oder in einer kaputten, echten Welt leben, in der es schon schöne Momente gibt, aber in der wir uns oft hilflos und verloren fühlen, innerlich zerrissen von unseren uns beherrschenden Gefühlen, getrieben vom Leistungsgedanken und Perfektionismus. Dieser Film malt uns in anschaulicher Weise ein Bild der Welt, in der wir leben, als Christen leben. Das ist unsere Welt, in der wir als Christen leben, ständig dem Zeitgeist ausgesetzt, schwach, überfordert, angegriffen, in Versuchung. Das weiß auch Paulus. Und so reist er zu den einzelnen Gemeinden, schreibt viele Briefe an sie und betet, betet, betet für sie. Den Brief an die Kolosser schreibt er aus dem Gefängnis in Rom oder Ephesus. Man weiß es nicht so genau. Also er sitzt im Gefängnis und kann also nicht hinreisen nach Kolossee. Er kennt die Gemeinde nicht persönlich. Sie kennt ihn auch nicht persönlich. Er hat sie nicht gegründet. Aber er hat gehört, dass sich in dieser wirklich wundervollen Gemeinde eine religiöse Strömung anfängt auszubreiten, die ihm Sorgen macht. Speisegebote werden wieder wichtig und jüdische Feiertage sollen eingehalten werden. Ein Hang zur Askese wie häufiges Fasten breitet sich aus und Engelwesen werden verehrt und angebetet. Man versuchte, durch eine asketische Lebensführung mit ihnen, den Engeln, in Kontakt zu treten und dann Hilfe von ihnen zu bekommen. Ja, sie haben Jesus nicht geleugnet in der Gemeinde. Sie lebten weiter in hingebungsvoller Nachfolge. Sie meinten nur, es könnte nicht schaden, geistliche Hilfe neben Jesus aus anderen Quellen zu holen. Wie sieht das heute unter uns Christen aus? Gerade in der heutigen Zeit sind wir in der Gefahr, oft in Unkenntnis, spirituelle Praktiken aus anderen Kulturen zu übernehmen, die mit Jesus aber nicht vereinbar sind. Oft gibt es Jesus zusammen mit Horoskopen, Sternzeichen, Karma oder Tai Chi, Reiki, Reinkarnation, habe ich auch schon gehört, und Aberglaube, Heilen mit Bachblüten, Homöopathie, magnetischer Energie, Lichtenergie, Kinesiologie und so weiter. Für Paulus war da die Situation klar. Alles, was Jesus Christus aus dem Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Christen verrücken lässt, beziehungsweise jeglicher Versuch, bei jemand anderen als Jesus allein geistliche Kraft zu suchen, hat für den Glauben und einen Christen verheerende Folgen und darf nicht geduldet werden. Christen haben in Jesus alles, was sie brauchen, um ein erfülltes, ausstrahlendes Leben zu führen. Jesus allein, das ist die Botschaft des Kolosserbriefes. Paulus wollte die Kolosser warnen, aber wie? Er kannte sie nicht persönlich. Er musste ermutigend, liebevoll und nicht lehrmeisterlich, aber klar vorgehen. Und so fängt er mit einer langen Einleitung an, in der er schreibt, wie sehr dankbar er für die Gemeinde ist, die solch einen lebendigen, fruchtbringenden Glauben hat und wie fürsorglich er für sie Tag ein, Tag aus betet. Und dann baut er ein Loblied auf Jesus in den Text ein. Frank hat es gerade gelesen. Das ist da ziemlich am Anfang, baut er das ein. Und es ist wahrscheinlich ein Lied, das die Kolosser gerne in ihren Gottesdiensten gesungen haben. Und so versucht er, eine Verbindung zu der Gemeinde herzustellen und geht dann in seiner Argumentation im Brief immer wieder vom Inhalt dieses den Kolossern bekannten Liedes aus. In seinem Brief stellt sich Paulus als Apostel vor, er beschreibt, was er sich für die Kolosser und von den Kolossern erhofft, gibt Anweisungen für den christlichen Haushalt, warnt vor der Irrlehre und erklärt auch ihre Gefahren. Und vor allen Dingen weist er eindringlich auf das hin, was Gott in Christus für uns getan hat, dass Jesus allein genügt. Und ich lese jetzt zwei Verse aus dem Kolosserbrief, erstes Kapitel, die Verse 13 bis 14. Er, also Gott, hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Erinnern wir uns an den Barbie-Film. Die Barbie-Welt, unsere Traumwelt, in die wir immer uns mal wieder zurückziehen, jeder von uns. Und die echte Welt, unsere gefallene, kaputte Welt mit all ihren Lügen und Herausforderungen. Wie ist es zu der unerwarteten Veränderung unserer aussichtslosen Lage gekommen? Wie kam es dazu, dass wir einen Ausweg aus diesen beiden Welten geschenkt bekamen? Er hat uns Christen, damals Juden wie Heidenchristen, heute auch noch Katholiken, Evangelische, Anglikaner, Pietisten, Methodisten, Pfingstler, Baptisten, eben Christen. Er hat uns Christen gerettet aus der Macht der Finsternis. Nur noch einmal finden wir diese Redewendung im Neuen Testament. Jesus spricht im Garten Gethsemane bei seiner Festnahme von der Macht der Finsternis, die jetzt wirkt. Bei seiner Festnahme. Wir finden es Lukas 22, Vers 53. Und Paulus unterstreicht hier an dieser Stelle die unheimliche Macht des Bösen. Er hat uns gerettet. Es ist ausschließlich auf Gottes Eingreifen zurückzuführen. Für Paulus hängt alles davon ab, dass Gott handelt. Das Wort im Griechischen, was hier für gerettet verwendet wird, wird besonders mit der allergrößten und für Israel identitätsstiftenden Rettungsaktion Gottes in Verbindung gebracht, dem Auszug aus Ägypten. Und noch heute, wenn wir Juden fragen, ihr wisst, das Passafest ist das wichtigste Fest. Immer denken sie daran, dass Jesus sie aus der dass Gott sie aus der Sklaverei befreit hat. Damals rettete Gott sein Volk aus der Herrschaft des Pharaos und versetzte es in das gelobte Land. Und Paulus gebraucht jetzt dieses Bild, um eine aus seiner Sicht noch viel, viel größere Rettungsaktion zu beschreiben. Gläubige, also wir, werden nicht aus Ägypten, sondern aus der Herrschaft des Bösen gerettet. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, also seines geliebten Sohnes, Jesus. In den Herrschaftsbereich Jesu versetzt. Das erinnert mich an Taufe, an die Taufe. Dann bei der Taufe, da ist es so, dass wir von dem Herrschaftsbereich des Feindes in den Herrschaftsbereich Jesu versetzt werden. Und ja, das feiern wir da. Wir gehören nicht mehr dazu. Und es ist auch, dass Luther hat auch gesagt, wenn er eben in Momente der Finsternis in seinem Leben kam, dann hat er immer wieder gesagt, ich bin getauft, ich bin getauft, ich stelle mich darauf, ich gehöre hier nicht mehr hin in diese Finsternis, in all diese Gedanken, in all das, was mich ja, täuscht und mir was vorlügt. Und so können wir auch, also das ist ganz real, es ist real, darauf können wir uns stellen und es in Momenten der Finsternis in unserem Leben aussprechen. Nein, ich gehöre nicht mehr hierhin, in diese Traumwelt voller Selbsttäuschung und Flucht aus der Realität. Ich gehöre nicht mehr in diese kaputte Welt voller Selbstzweifel, Angst, Bosheit und so weiter. Ich gehöre in den Herrschaftsbereich Jesu. Er ist mein Herr. Er ist mein Leben. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden, geht es weiter. Das Wort Erlösung aus dem ursprünglichen Text bezieht sich auf den Loskauf eines Sklaven oder Gefangenen durch die Zahlung eines Lösegeldes. Man kann dann sagen, dass wir unserer Traumwelt oder der echten gefallenen Welt ausgeliefert sind, das ist vorbei, weil Jesus mit seinem Blut für unsere Freiheit bezahlt hat. Unser Weltbild ist nicht mehr geschlossen. Nein, unsere Welt ist nicht mehr geschlossen. Wir sind der echten Welt und der Flucht aus ihr in die Traumvorstellung nicht mehr ausgeliefert. Es gibt einen Weg in die Freiheit. Jesus ist der Weg. Jesus hat uns erlöst, hat uns freigekauft aus der Macht der Finsternis. Die hat keine Macht mehr über uns. Und auch bei der Vergebung der Sünden denkt Paulus an eine Rettungsaktion Gottes für das Volk Israel, nämlich die Rückkehr Israels aus der babylonischen Gefangenschaft. Denn die Propheten hatten vorausgesagt, dass die Zeit kommen würde, wo Gott das Volk aus dem Exil führen würde. Und im Zuge dessen würde er ihnen ihre Sünden, ihre Schuld vergeben. Das können wir lesen bei Jesaja, Jeremia und Hesekiel. Und Paulus verknüpft hier zwei große Rettungsmotive aus dem Alten Testament miteinander und bezieht sie auf Jesus. Wie Gott sein Volk zuerst aus Ägypten und später aus dem Exil herausgeführt hat, so hat er uns durch die Rettungstat Jesu aus der Gefangenschaft der Sünde herausgeholt. Paulus beteuert, dass wir in Jesus Christus sowohl Erlösung, also Erlösung, Befreiung von der Sklaverei, als auch Vergebung der Sünden erfahren haben. Beides ist sehr wichtig und kann nicht getrennt werden. Bei uns in der Westkirche, in der westlichen Kultur, hat man sich so sehr mit der Vergebung der Sünden beschäftigt, dass man die Notwendigkeit der Erlösung, Freikauf aus der Sklaverei, weitgehend aus den Augen verlor. Und in diesem Zusammenhang ist es gut zu wissen, dass Paulus bei Sünde, wenn er davon spricht, immer an die erste Sünde dachte, also die im Paradies der Sündenfall dient. Diese Sünde, und das ist jetzt interessant, die hat zwei Facetten. Erstens, Adam war Gott ungehorsam, also weil er auf die Schlange gehört hat, den Feind, und lud damit Schuld auf sich, die vergeben werden musste. Das verstehen wir. Wir können in Gottes Nähe nicht mehr kommen, weil wir Gott ungehorsam waren. Und das Zweite aber, Adam war Satan gegenüber gehorsam. Er war dem Feind gegenüber gehorsam. Er hat die Frucht genommen. und begab sich dadurch in seine Macht, von der er befreit werden musste. Also auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir immer wieder vergessen haben hier bei uns. Jesus Christus hat beide Probleme, Erlösung und Vergebung der Sünden, also Freikauf aus der Sklaverei und Vergebung der Sünden. Er hat beide Probleme gänzlich gelöst. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Jesus allein. Ich bete noch. Ja, Jesus, wir danken dir so sehr für das, was du getan hast. Vater im Himmel, du hast deinen Sohn gegeben. Wir danken dir. Und jetzt sind wir frei, Herr. Und immer wieder vergessen wir das, dass wir frei sind und sind so bedrückt oder lassen uns fallen in diese Welt oder in unsere Träume. Und Jesus, ich bitte dich, Heiliger Geist, komm und zeig uns einfach, wie wir noch mehr eben uns ja, darauf stellen können, dass du uns befreit hast, Jesus. Wir wollen uns darauf stellen, wir wollen es nie vergessen, keinen einzigen Tag, Herr. Du hast uns befreit und das ist die Wahrheit, Herr, die Wahrheit, Jesus. Danke dafür. Danke, Jesus. Danke. Und jetzt wird ja der Lobpreis beginnen und in dem Lobpreis könnt ihr vielleicht mal darüber nachdenken, wie es euch damit geht und ob Jesus euch wirklich genug ist oder steht da etwas im Weg, was den Platz von Jesus einnehmen möchte oder neben ihm steht und nicht weggehen möchte. Und dann lasst euch vom Heiligen Geist mal zeigen, was es ist vielleicht. Und dann haben wir hier unser Gebetsangebot und ihr könnt da hingehen und für euch beten lassen. Aber auch zu Hause, denkt mal darüber nach. Jesus allein. Amen.